Jetzt sind alle versorgt. Liebe Gemeinde, in der Werbung ist das eine beliebte Methode, auf den Vorher-Nachher-Effekt zu setzen. Also etwa bei der Werbung für eine Schlankheitskur, da zeigt man ein Bild vorher und ein Bild nachher. Das eine etwas voluminöser, das andere etwas zarter. Und das ist dann der Effekt. Oder wenn es um Schmerzmittel geht, vorher, da wälzt sich der Mensch im Bett hin und her, wird er gezeigt, wie er keinen Schlaf findet. Und dann nimmt er dieses bewusste Schmerzmittel und nachher schläft er dann wohlig ein. Vorher, nachher. Und die Frage ist, kann Weihnachten eine vergleichbare Wirkung haben? Kann Weihnachten eine vergleichbare Wirkung haben? Das ist die Frage. Gibt es da einen Unterschied zwischen vorher und nachher? Die biblischen Personen, denen wir in den letzten Wochen begegnet sind, die haben das ja so erlebt. Wenn Sie an Zacharias denken oder an Maria, an den greisen Simeon oder auch die Hirten auf den Feldern von Bethlehem, da gab es ein Vorher und ein Nachher. Und Weihnachten lag dazwischen. Und die Frage ist, wie ist das bei uns? Gibt es auch bei uns ein Vorher und ein Nachher? Gehen wir auch geistlich gestärkt aus dem Weihnachtsfest heraus? Neu ausgerichtet, neu orientiert, neu ermutigt für das Jahr, das vor uns liegt. Heute, am 6. Januar, endet ja offiziell die Weihnachtszeit. Wir haben noch einmal den Baum hier illuminiert, singen noch einmal unsere Weihnachtslieder. In der Ostkirche, das ist interessant, wurde früher an diesem Tag überhaupt erst Weihnachten gefeiert. Also die waren sehr spät dran, am 6. Januar. Erst im 4. Jahrhundert wurde dann von der Westkirche gewechselt auf den 25. Dezember. Also das war eigentlich der klassische Weihnachtstag, der 6. Januar. Und der traditionelle Name dieses Tages, Bruder Nordzig sagte das schon, ist Epiphanias, also Erscheinungsfest. Der lebendige Gott erscheint mitten in dieser Welt. Epiphanias. Und es gibt nun einen Bibeltext, der mit diesem Epiphanias-Fest besonders verbunden ist. Und das ist der Text, den Sie vor sich haben. Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Das ist der spannende Bericht über die Sterndeuter aus Babylonien. Gott erscheint und er lässt den Stern erscheinen, um sein Erscheinen anzukündigen. Das ist der klassische Text vom 6. Januar. Und Sie haben gemerkt, bisher kamen alle Beteiligten des Weihnachtsgeschehens aus dem jüdischen Volk. Alle, über die wir gesprochen haben. Zacharias, Maria, Josef, Simeon, die Hirten, das waren alles Juden. Und jetzt wird unser Blick auch auf die Heiden gerückt. Diese seltsamen Leute aus Babylonien. Und auch bei denen wollen wir fragen, gibt es einen Vorher-Nachher-Effekt? Was hat Weihnachten bei diesen Männern verändert? Wie hat Gott in deren Leben eingegriffen? Und dabei werden wir hoffentlich merken, dass uns diese eigenartigen Typen aus dem Morgenland eigentlich ganz nahe sind. Ihr Weihnachtsweg hat drei Stationen: Babylonien, Jerusalem und Bethlehem. Das sind die Stationen ihres Weihnachtsweges. Und an jeder dieser Stationen greift der lebendige Gott speziell in ihr Leben ein. Und so wollen wir das jetzt uns genauer ansehen. Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Ich lese zunächst mal den ganzen Text. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie, also die Schriftgelehrten, sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, nämlich den Propheten Micha: Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Da steht im Griechischen ein ganz besonderer Ausdruck. Freuten sie sich mit großer Freude sehr. Freuten sie sich riesig. Und sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Drei Stationen, Babylonien, Jerusalem und Bethlehem. Die erste Station, Babylon, ist die Heimat dieser Leute. Und das gibt uns Anlass, nochmal nachzufragen, was das eigentlich für Leute waren. Kaum ein biblischer Bericht hat ja so viele Entstellungen und Veränderungen und Zusätze erfahren wie dieser. Sie haben es schon gemerkt, es steht hier weder, dass es sich um drei Personen handelt, noch dass das Könige waren. Auch die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar tauchen erst in der Legende im 9. Jahrhundert auf. Das ist also alles Zusatz. Das steht hier nicht drin. Wir müssen also nochmal genauer fragen, wer waren diese geheimnisvollen Männer und wo kamen sie eigentlich her? Wie konnten sie da plötzlich in Jerusalem auftauchen? Nun, eigentlich hießen sie Magoi im Griechischen. Magi ist der Plural. Daher kommt unser Wort für Magier. Das ist erstmal erstaunlich. Aber diese Leute, die hatten wahrscheinlich wenig mit Okkultismus oder Horoskopen zu tun. Sie waren zunächst einfach mal Gelehrte jener Zeit. Und deswegen ist Luthers Übersetzung mit den Weisen eigentlich ganz gut getroffen. Das waren sie. Ihre Heimat lag im Osten in Babylonien. Das ist also heute das Gebiet des Iran und Irak, und dort genossen diese Magi ein sehr hohes Ansehen. Sie galten als die besten Wissenschaftler ihrer Zeit. Sie hatten große Kenntnisse in Mathematik, Astronomie, also Sternenkunde, in Landwirtschaft, Naturwissenschaft und Geschichte. Und außerdem waren sie politisch einflussreich. Ihre Macht soll unauffällig, aber wirksam gewesen sein. Das waren so die grauen Eminenzen, und ein König tat gut daran, sich mit diesen Leuten gut zu stellen. Das war nach allem, was wir wissen, ihre Funktion. Und dann hatten diese Magi, jedenfalls viele von ihnen, noch einen Pfund in der Tasche, was meistens vergessen wird. Sie kannten nämlich wahrscheinlich bestimmte Teile der Bibel, des Alten Testaments. Das ist hochinteressant. Denn 600 Jahre vorher waren ja die Juden in Babylonien gefangen gewesen. Und natürlich hatten sie damals, 600 Jahre vorher, ins Exil ihr damaliges Altes Testament mitgebracht. Und ein Jude namens Daniel, über den wir ja nun im vergangenen Jahr hier häufig miteinander gesprochen haben, bei unserer Predigtreihe über Daniel. Dieser Daniel hatte dort in Babylonien den großen Aufstieg geschafft. Er war in den engsten Beraterkreis des Königs hineingekommen. Und zum Dank für seine wertvollen Dienste hatte Nebukadnezar Daniel zum obersten Chef der Magi ernannt. Daniel war also der Chef dieser Truppe gewesen. Das muss man wissen. Und diese Leute hatten große Achtung vor Daniel. Er hat einen Teil von ihm auch mal in einer prekären Situation das Leben gerettet. Und weil Daniel ein gläubiger Mann war, hat er natürlich versucht, diesen Menschen das Alte Testament nahezubringen, soweit es damals schon bestand. Und es spricht vieles dafür, dass bestimmte biblische Überlieferungen auch unter diesen Magi von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Das ist ein hochinteressanter Befund. Und so wussten wahrscheinlich etliche, dass die Juden einen Messias, einen Retter, einen König erwarten, den der lebendige Gott in diese Welt schicken würde. Und zwar für alle Welt. Wir haben ja gelesen, eben in Jesaja 42, er kommt auch für die Heiden, dieser Messias, den Gott dort ankündigt. Das hatten sie gewusst. Und dann lag es natürlich nahe, nach Jerusalem zu gehen, in das religiöse Zentrum der Juden, weil man dort den König am ehesten erwarten würde. Das ist die Situation. Und so fängt Matthäus dann auch an. Als Jesus geboren war, in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, Da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland, also in Babylonien, und sind gekommen, um ihn anzubeten. Also das ist hochinteressant. Sie hatten bestimmte theologische Vorkenntnisse. Sie wissen, dass es sich bei diesen Neugeborenen um mehr handeln muss als um einen einfachen Menschen. Sie sind bereit, ihn anzubeten, das sagen sie ausdrücklich. Tja, aber den direkten, aktuellen Anstoß bekommen sie wodurch? Den bekommen sie durch diesen berühmten Stern. Und wir fragen natürlich, was haben wir uns unter diesem Stern vorzustellen? Darüber hat es ja auch die wüstesten Spekulationen gegeben und manch interessante Theorie. Einige denken da an den Planeten Jupiter, andere an ein Zusammentreffen von Jupiter und Saturn. Also man muss sagen, dass die Astrophysiker diesen Stern wesentlich ernster genommen haben als viele Theologen. Und sie haben gut daran getan, die Astrophysiker. Und wie so häufig schildert die Bibel selbst hier nur knapp und einfach die Tatsache. Da war dieser Stern. Und nun ist vor einigen Jahren dazu eine Untersuchung von einem seriösen Wissenschaftler erschienen. Er heißt Werner Papke. Er lehrte unter anderem an der Max-Planck-Universität, Maximilians-Universität, Entschuldigung, in München. Und er ist sowohl Experte für die Geschichte des Orients als auch Physiker. Das hat man auch nicht häufig, dass jemand in diesen beiden Gebieten wirklich versiert ist als Wissenschaftler. So, und Papke hält den Bericht von Matthäus für völlig überzeugend. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass es sich bei diesem Stern wahrscheinlich um eine sogenannte Supernova handelt. Also eine Supernova, das ist ein plötzlich neu auftretender, sehr heller, neuer Stern in diesem Falle. Und dieser neue Stern, diese Supernova, hat Papke ermittelt, muss aufgetreten sein im sogenannten Sternbild der Jungfrau. Von Alters her gibt es ja eine Sternkonstellation, die Jungfrau genannt wird. Das hat nichts mit Horoskop oder so zu tun. Und in diesem Sternbild der Jungfrau, wissenschaftlich in Coma Berenices, da ist jetzt die Supernova aufgetaucht. Das ist die These, zu der Papke gelangt. Und das ist nach meiner Einsicht recht überzeugend. Denn wenn das passiert wäre, wäre das den Magi auch natürlich nicht entgangen. Sie waren ja die Astrophysiker ihrer Zeit. Aus dem alttestamentlichen Buch Daniel, da lässt sich außerdem ziemlich genau errechnen, dass der Messias ausgerechnet in diesem Jahrhundert erscheinen musste. Das haben wir ja schon mal durchgerechnet bei unserer Auslegung von Daniel 9. Also das konnten sie errechnen, die Epoche. Dann hatten sie diese Supernova. Und ich denke, sie haben wahrscheinlich die Stelle aus Jesaja 7, Vers 14 gekannt, dass der Messias von einer Jungfrau geboren werden würde. Und dann haben sie eins und eins zusammengerechnet. Im Sternbild der Jungfrau, die Supernova, der Stern, immer auch ein Bild für den Messias im Alten Testament. Die Zeit nach Daniel 9 passte. Und jetzt sehen sie eben im Sternbild der Jungfrau diese Supernova. Und so wird denen klar, dass sie sich hier mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den göttlichen Retter einstellen müssen, den sogenannten König der Juden. So kann es gelaufen sein. Und noch ein interessantes Indiz, ein christlicher Bischof, der Bischof Ignatius, hat nur 100 Jahre nach Jesu Geburt Folgendes geschrieben. 100 Jahre nach Jesu Geburt, da schreibt er, wie wurde Jesus der Welt offenbart? Indem hoch über allen Sternen am Himmel ein Stern hervorleuchtete, dessen Licht nicht zu beschreiben ist und der so neuartig war, dass er Verwunderung auslöste. Zitat Ende. Das ist eine sehr gute Beschreibung einer Supernova. Wohlgemerkt, es geht nicht um Horoskop, es geht nicht um irgendwelche geheimnisvolle Astrologie, sondern es geht schlichtweg darum, dass der lebendige Gott, der Schöpfer der Welt, an einer bestimmten Stelle des Sternenhimmels für einige Zeit einen besonders auffälligen Stern erscheinen lässt, den jeder aufmerksame Beobachter entdecken konnte. Darum geht's. Und nur so ist doch zu verstehen, warum die Weisen diese lange Reise überhaupt in Angriff nahmen. Überlegen Sie mal, es waren gut 800 Kilometer. 800 Kilometer zu Fuß, die sind wahrscheinlich 60 Tage unterwegs gewesen. Und nur so ist zu verstehen, warum sie mit dieser außergewöhnlichen Gewissheit dort am Hofe des Herodes auftreten. Hören Sie mal, wie das hier klingt in Vers 2. Da sagen sie, wo ist der neugeborene König der Juden? Sie hätten auch noch hinzufügen können, der ja bekanntlich von einer Jungfrau entbunden wurde. Wir haben seinen Stern hervorgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. So treten diese Männer da nach 800 Kilometer Fußmarsch auf. Das ist außergewöhnlich. Und wir fragen natürlich, was geht die babylonischen Wissenschaftler der jüdische Messias an? Die haben das Entscheidende begriffen. Die haben gesagt, wenn das stimmt, was die Propheten über Jesus ankündigen, dann ist der Messias nicht nur für die Juden wichtig, sondern für die ganze Welt. Dann ist das nicht nur ein nationales Ereignis, sondern ein globales Ereignis. Dann zählt das nicht nur für Jerusalem, sondern auch für Hannover. Und diese Perspektive der Weltmission, die ist ja schon im Alten Testament ganz deutlich markiert. Wir haben es gehört eben in der alttestamentlichen Lesung. Und wir finden es immer wieder, dass Gott seinen Messias senden wird für alle Welt. Und das wird auch an diesen Magiern deutlich. Die ahnen das. Wenn der lebendige Gott, wenn er seinen Messias schickt und wenn dieser Messias die Bühne der Welt betritt, dann müssen wir dabei sein. Dann geht es auch um uns. Dann brauchen wir diesen Retter auch, um mit dem einzigen Gott der Welt ins Reine zu kommen und versöhnt werden zu können. Wir wollen diesen Retter, diesen Messias finden. Sie ahnen, was auf dem Spiel steht. Sie können das sicherlich theologisch noch nicht im Einzelnen erläutern, aber sie merken, hier passiert das entscheidende Ereignis der Weltgeschichte. Und so sind diese Weisen, wissen Sie, ein großartiges Beispiel dafür, wie Gott uns Heiden anspricht. Er sucht uns dort, wo wir sind. Das ist so großartig. Das ist die gesamte Weihnachtsbotschaft zusammengefasst. Gott sucht uns auf. Er sucht uns dort, wo wir sind. Er hat die Magier schon in ihrer Heimat angesprochen. Er hat dafür gesorgt, dass schon 600 Jahre vorher durch Daniel alttestamentliche Texte und Inhalte dort gewissermaßen deponiert wurden in ihrer Heimat und dann weitergegeben wurden in der Tradition ihrer Väter. Und jetzt redet Gott dort in Babylonien zu ihnen durch diesen eigenartigen Stern, durch diese Supernova möglicherweise. Dafür steht Babylon. Wenn Sie sich neben diese erste Station ein Stichwort schreiben wollen, dann können Sie dazu schreiben, Gott sucht uns, wo wir sind. Das ist Babylon. Und genauso hat er es doch auch bei uns gemacht. Er hat uns dort gesucht, wo wir waren. Wenn jetzt jeder von uns seine Geschichte erzählen würde, wie er zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden hat, dann würden hier viele unterschiedliche Lebenswege aufgezeichnet. Das wäre mal sehr spannend zu hören. Und dann würden wir immer wieder entdecken, er hat uns dort gesucht, wo wir waren. Sei es in unserer Familie, sei es an unserem Arbeitsplatz, sei es im Studium, sei es durch irgendwelche Begegnungen, die wir auf den ersten Blick für Zufallsbegegnungen hielten und aus denen sich dann herauskristallisierte der Weg zur Wahrheit, der Weg zum Leben, der Weg zu Jesus Christus. Er hat uns dort gesucht, wo wir waren. Hätte Gott uns nicht gesucht, hätten wir den Weg zum Glauben niemals gefunden. Und dafür steht Babylon. Und so hat Gott auch diese Männer geliebt. Er hat ihnen diese Chance eröffnet. Er hat ihnen diesen Stern gezeigt und er hat sie abgeholt. Und dann bringt er sie einen Schritt weiter. Dann kommt die zweite Station. Von Babylon führt er sie nämlich nach Jerusalem. Und hier in Jerusalem, da wird es nun schon konkreter, hier in Jerusalem begegnen sie nämlich Gottes Wort. Und schauen Sie, das ist die zweite Station. Jerusalem, Gedankenstrich, Gott zieht uns zu seinem Wort. Babylon heißt, Gott sucht uns dort, wo wir sind. Jerusalem bedeutet nun den nächsten Schritt. Gott zieht uns zu seinem Wort. Und genau das geschieht ja hier in Jerusalem. Da stoßen sie erstmal auf Herodes natürlich. Und Herodes, das sehen Sie an diesem Text, der nimmt die Sache auch sehr, sehr ernst. Herodes war kein Träumer. Herodes war kein Mystiker. Herodes war höchstens ein Mystiker der Macht. Er war dafür bekannt. Und als diese Männer kommen und davon einem König erzählen und einem Neugeborenen, da sagt er nicht, ach, was erzählt ihr denn hier für nette Märchen? Sondern da sträuben sich ihm sämtliche Nackenhaare, da wird er wach, da wird er putzmunter. Und da ahnt er sofort, es geht hier auch um mich. Und dieser Herodes bekommt den Schrecken seines Lebens, sehen Sie Vers 3, als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Denn wenn Herodes erschrak, erschrak auch Jerusalem, weil es dann meistens was Schlimmes gab. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und die haben ihm dann eben die entsprechende Antwort gegeben. Die Theologen legen dem Herodes ihr Gutachten vor. Und da wird ihm der Boden nun endgültig so heiß, dass er diese Magier zu einem zweiten Termin einbestellt. Das ist ein Geheimtreffen hinter verschlossenen Türen, Vers 7. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich. Das ist also das zweite Meeting schon, das er mit denen macht, innerhalb weniger Tage. Und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Warum will er das wissen? Wann der Stern erschienen ist? Vielleicht verspricht er sich davon Aufschluss über das Alter des Neugeborenen. Weiß man ja nicht. Er braucht so viel Information wie möglich. Er muss jetzt eine Gegenstrategie entwickeln. Und wir wissen ja aus allen anderen Quellen, dass Herodes ein ausgesprochen grausamer und gnadenloser Mann war. Er hat seine Frau ermordet, seinen Schwager, 3 seine Söhne hat er umbringen lassen. Man sagt, dass kurz vor seinem Tod er die Anweisung gab, viele der angesehensten Bürger Jerusalems zu verhaften und im Moment seines Todes auch umzubringen, dann würde wenigstens getrauert um die, denn er wusste, dass man um ihn nicht trauern würde. Und er wollte, dass ein Trauergeschrei in der Stadt sei, wenn er stürbe. So sagt man, hat er es gemacht. Und er hatte vor allem ein Interesse, dieser Herodes. Er wollte seine Macht nicht loslassen. Er wollte um jeden Preis seine Macht erhalten. Und darum war er ein Mann des Misstrauens und ein Mann der Angst. Und darum fürchtete er sich, als er von dem neugeborenen König hörte. Und darum fürchteten sich auch die Menschen in seiner Nähe, denn sie wussten, jetzt wird er unberechenbar. Jetzt ist ein Menschenleben nicht mehr viel wert bei ihm. Er hat Angst um seine Macht. Und so fragt er fieberhaft alle Informationen ab, die er irgendwie kriegen kann. Zunächst von den Schriftgelehrten, dann nochmal von den Weisen. Und dann versucht er mit einer Lüge, diese Magi zu Komplizen zu machen. Vers 8. Er schickte sie nach Bethlehem und sagt, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass ich auch komme und es anbete. Er spricht von Anbetung, aber in seinem Herzen regiert die Angst. In seinem Herzen plant er Vernichtung. In seinem Herzen ist er der Feind des Neugeborenen. Es muss Herodes klar gewesen sein, dass sich in diesen Tagen etwas Besonderes anbahnte. Sonst hätte er die Weisen nicht so ernst genommen. Es muss ihm klar gewesen sein. Es muss ihm klar gewesen sein, dass es bei diesem Neugeborenen nicht um irgendeinen König geht, dass der von Gott kommt. Dafür sprachen alle Indizien. Dafür sprachen auch die theologischen Experten, die er befragt hat. Herodes muss wenigstens geahnt haben, dass er gegen Gott kämpft, wenn er sich gegen diesen Messias stellt. Aber er bleibt der Sklave seiner Angst. Und doch gebraucht Gott diese Situation in Jerusalem, um selbst über diesen Schurken Herodes die Weisen zu seinem Wort hinzuziehen. Sie auf diese entscheidende Stelle im Propheten Micha Kapitel 5 zu stoßen. Schon in Babylonien hatten die Weisen ja erste Spuren des Alten Testaments kennengelernt. Und hier werden sie nun, wenn man so sagen will, mit dem entscheidenden biblischen Befund bekannt gemacht. Herodes trommelt die Priester und die Schriftgelehrten zusammen und die wissen dann natürlich Bescheid. Es steht geschrieben, Vers 6, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Er wird sie ausgequetscht haben, die Schriftgelehrten Herodes. Er wird gesagt haben, was kann man noch sagen? Und nun ist erstmal erstaunlich, was die Schriftgelehrten nicht sagen, beziehungsweise was sie nicht fragen und was sie nicht tun. Was sie sagen, das ist eine blanke Selbstverständlichkeit. Das wusste jeder Schriftgelehrte auswendig, das wissen viele von uns auch auswendig, wo der Messias geboren werden sollte und wo das steht, nämlich Micha 5 in Bethlehem. Das ist das kleine Einmaleins der Schriftgelehrten gewesen. Aber erstaunlich ist, was diese Schriftgelehrten nicht sagen, beziehungsweise was sie nicht fragen. Überlegen Sie mal, die fragen nicht nach dem Stern. Wäre doch naheliegend gewesen, dass sie sich jetzt einschalten und sagen, was ist eigentlich der Anlass? Sie fragen nicht nach den Weisen, nach deren Suche des Messias. Keine Frage, keine Aufregung, keine innere Bewegung nach allem, was wir hier lesen. Nur Apathie. Kein Staunen, kein Unruhigwerden. Das Entsetzlichste und das Erstaunlichste ist, dass die Hohepriester und die Schriftgelehrten nicht staunen. Und dabei war doch so Bewegendes passiert. Das hat man ja an Herodes gesehen. Die Lichterscheinung, die Babylonier, die nervöse Aufregung. Vieles deutete doch darauf hin, dass jetzt was im Gange war und dass sie jetzt eigentlich dranbleiben müssten. Aber sie bleiben apathisch, gelangweilt, reglos. Sie sagen, was sie können, sie spulen ihr Wissen runter und dann kommt nichts mehr. Verstehen Sie? Die Schriftgelehrten, die wussten viel mehr als die Weisen. Die wussten viel mehr als Herodes. Bei diesen Stichworten neugeborener König, Stern, da Bethlehem, da hätte es Klick machen müssen. Da hätten sie sofort wie elektrisiert aufspringen müssen. Hätten sagen müssen, wenn das stimmt, auf 10 Kilometer nach Bethlehem, bitteschön, was sind 10 Kilometer? Aber nichts passiert. Sie bleiben apathisch, sie wissen alles, aber sie machen nichts draus. Sie wissen alles, aber sie rühren keinen Finger. Sie ziehen keine Konsequenzen und sie setzen keinen Fuß in die richtige Richtung. Sie tun keinen Schritt und hätten doch alles gewusst. So viel gewusst und nichts draus gemacht. Warum nur? Wissen Sie warum? weil sie dem Wort Gottes im Letzten nicht glauben. Das ist der Grund. Sie nehmen es persönlich nicht ernst. Sie kennen das, sie hören das, sie spielen mit den vertrauten theologischen Begriffen und Kategorien, das geht ihnen runter wie Öl, und sie merken es wahrscheinlich nicht mal, dass sie nur noch spielen. Sie spielen nur noch mit Begriffen und mit Traditionen. Aber ihr Herz brennt nicht. Ihr Herz brennt nicht, wenn sie die Bibel studieren und mit anderen darüber reden. Ihr Herz brennt nicht, wenn sie zum Gottesdienst kommen. Wie vielen Theologen bin ich begegnet, die diesen Standpunkt hatten, die sagten, meine theologische Arbeit ist das eine. Aber bitteschön, lassen Sie meinen persönlichen Glauben aus dem Spiel. Das hat nichts damit zu tun. Was meinen Sie, wie viele professionelle Theologen diese Theorie vertreten? Und wie viele gehen zum Gottesdienst nur noch aus Gewohnheit? Aber apathisch in ihren Herzen. Sie sind starr geworden. Sie erwarten gar nicht, dass Gottes Wort noch etwas an ihrer persönlichen Situation ändern würde, wenn sie existenziell hören, dann höchstens noch für andere, was vielleicht der oder jener aus diesem Wort sich doch mitnehmen sollte. Sie haben, ohne es zu merken, aufgehört, Gottes Wort persönlich ernst zu nehmen. Und die Folge davon ist, dass das Wissen nicht mehr ins Herz kommt. Das ist das Problem. Bitte verstehen Sie mich richtig. Wissen ist gut und wichtig. Wer wollte in dieser postmodernen Katastrophe zurzeit den Wert des Wissens und der objektiven Wahrheit unterschätzen? Nein, es ist gut und wichtig. Und unser Problem ist nicht, dass wir zu viel von der Bibel wissen, sondern dass wir zu wenig von ihr wissen. Aber unsere Not ist oft unser apathisches, kaltes Herz. Wir nehmen nicht ernst, was wir wissen. Wir setzen nicht um, was wir wissen. Wir tun nicht, was wir wissen. Wir rufen das nicht ab. Es ist manchmal wie ein Pfropfen zwischen dem Herzen und dem Kopf. Dieser Pfropfen versperrt den Weg. Man kann biblisches Wissen, wissen Sie womit, vergleichen mit Benzin. Das ist hochinteressant. Für den Christen ist Wissen wie Benzin fürs Auto. Ohne Benzin fährt kein Auto. Ist doch ganz klar. Und außerdem, Benzin ist leicht entzündbar. Aber nun ist es wichtig auch, dass die Zündung im Herzen funktioniert. Ja? Niemand würde sagen, dass Benzin trocken ist. Trockenes Benzin oder ungefährliches Benzin. Wenn Sie so einen Thriller sehen und das Benzin tropft da heraus aus dem Tank eines auf dem Kopf liegenden Autos, dann würde niemand sagen, trockenes Benzin. Nein, Benzin ist leicht entzündlich. Biblisches Wissen ist nie totes Wissen. Es ist wie trockenes Stroh im heißesten Sommer. Es ist leicht entzündbar. Aber dann kommt es eben wirklich darauf an, dass die Zündung im Herzen funktioniert und dass das Wissen im besten Sinne des Wortes explodiert und Funken schlägt und Konsequenzen nach sich zieht. Es gibt Menschen, die können die ganze Weihnachtsbotschaft hören und sie bleiben apathisch. Sie staunen nicht über Jesus, sie beten ihn nicht an, sie sind kaum dankbar dafür, dass er gekommen ist. Man weiß das ja, man kennt das ja. Und so verharren sie in einer schrecklichen, völlig unnatürlichen Gleichgültigkeit. Was kann man tun, wenn man sowas bei sich merkt? Man darf neu hinhören. Man darf sagen, Herr, entflamme in meinem Herzen eine neue Bewegung für dich. Verstehen Sie, es geht hier nicht um Gefühlsausbrüche. Es geht hier nicht um irgendwelche emotionalen Tricksereien oder um einen falsch verstandenen Mystizismus. Sondern es geht schlicht um unser persönliches Verhältnis zu dem lebendigen Gott, der an Weihnachten auf diese Welt gekommen ist. Und wir dürfen ihn bitten, wir dürfen sagen, Herr, verändere mein Herz. Herr, nimm die Kälte aus meinem Herzen. Herr, nimm die Apathie, nimm den Schleier der Apathie von meinem Denken. Und lass es doch geschehen, dass es mich wieder packt in meinem Denken, in meinem Herzen, in meinem ganzen Wesen. Und manchmal ist es vielleicht auch unvergebene Schuld, die diesen Pfropfen ausmacht zwischen Kopf und Herz. Der Herr sagt, du kannst mit allem zu mir kommen und du kannst die Dinge von mir ausbreiten und ich will dir neu diese Freude und dieses Staunen schenken. An den Weisen können wir sehen, was Gottes Wort in unserem Leben bewirken will. Es will uns in Bewegung bringen und es will uns zu Jesus bringen. Und so kommen sie dann am Ende zur dritten Station ihres Weihnachtsweges und das dritte ist Bethlehem. Wir hatten gesagt, Babylon, Gott sucht uns, wo wir sind. Zweitens Jerusalem, Gott zieht uns zu seinem Wort. Und drittens dann Bethlehem, Gott führt uns zu Jesus. Das ist das dritte, das ist die dritte Station. Bethlehem, Gott führt uns zu Jesus und das passiert hier. Herodes ist gelähmt von seiner Angst. Die Theologen sind gelähmt von ihrer Apathie. Sie werden nicht angetrieben. Sie bleiben sitzen, sie bleiben hocken, sie bleiben stecken. Aber diese Weisen, die lassen sich von dem ganzen Trubel in Jerusalem nicht beirren, die lassen sich davon auch nicht ablenken, sondern sie nehmen dort das Beste mit, was sie kriegen können in Jerusalem, nämlich das Wort Gottes, die biblische Information, das biblische Benzin, das nehmen sie mit. Und dann ziehen sie durch, sehen Sie mal die Verse 9 bis 12. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Und Papp gemeint, als sie dort ankommen in dem Haus, da steht der Stern wahrscheinlich gerade senkrecht über ihnen im Zenit. So nimmt er an, wird es gewesen sein. Und das hat sie darin bestärkt, hier sind wir richtig. Und als sie den Stern sahen, Vers 10, da freuten sie sich mit großer Freude sehr. Und sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Die Weisen, die mussten durchziehen. Sie mussten den ganzen Weg bis zu Ende gehen, um bei Jesus anzukommen. Vergleichen Sie das mal. Von Babylon bis Jerusalem waren es etwa 800 Kilometer. Die hatten Sie schon mal unter Ihre Füße genommen. Das hatten Sie schon mal geschafft. So, und dann fehlten die letzten 10 Kilometer von Jerusalem bis Bethlehem. Manche Menschen bleiben in Jerusalem stehen. Da ist mal ein Interesse da. Sie werden angesprochen von der Botschaft Gottes. In Babylon, im Babylon ihres Lebens. Und dieses erste Interesse bewegt etwas in ihrem Herzen. Sie sammeln Informationen über Jesus, sie besorgen sich vielleicht eine Bibel, sie reden mit anderen Leuten drüber. Aber sie gehen nie diese letzten 10 Kilometer. Sie beugen sich nie persönlich vor Jesus. Und sie kommen nie in Bethlehem an. Ich muss an einen der Kirchenvorsteher denken aus meiner allerersten Gemeinde, als ich noch ein ganz junger Pfarrer war. Der war so offen, so interessiert. Dem erschloss sich scheinbar eine ganz neue Welt. Der saß mit leuchtenden Augen in den Predigten und er kam nicht weiter als bis nach Jerusalem. Und als es dann um Konsequenzen ging, die ihn vielleicht auch etwas gekostet hätten, da verschloss er sich. Und irgendwann war er dann auch nicht mehr in Jerusalem, sondern wieder im fernen Babylon. Wissen Sie, am Ende ist es egal, ob ich 800 Kilometer von Jesus wegbleibe oder 8 Kilometer. Am Ende kommt es darauf an, ob ich ihn wirklich anbete als meinen Herrn und Gott. Und das ist das große Ziel, das Gott mit diesen Weisen verfolgt. Und bei dem sie auch ankommen in Vers 11, dass sie wirklich dahin kommen, dass sie Jesus anbeten. Interesse für Jesus ist gut, aber nicht genug. Aufmerksamkeit für Jesus ist wichtig, aber nicht ausreichend. Es geht darum, bete ich Jesus an. Das ist die einzig angemessene Haltung unserem Herrn gegenüber. Und dazu gehört, dass ich mich vor ihm beuge. Das ist die einzige Haltung, dass ich mich vor ihm beuge. Und bei denen sieht man es hier sogar wortwörtlich. Was heißt es, mich vor Jesus zu beugen? Wir gehen nicht zur Krippe wie diese babylonischen Wissenschaftler. Wir wissen aber mehr von Jesus, dass er der Gekreuzigte und der Auferstandene ist. Und wenn wir uns vor Jesus beugen, dann heißt das, dass wir zugeben mit allen Fasern unseres Herzens, wie sehr wir ihn brauchen. Dass wir ihm das bekennen, dass wir ohne sein Sühneopfer am Kreuz niemals Vergebung unserer Schuld bekommen könnten. Dass wir ihn anbeten als unseren persönlichen König und Herrn und sagen, du hast die absolute Gewalt über mein Leben, Herr. Du sollst entscheiden, du sollst mich führen. Dir soll alles gehören. Du bist mein Erlöser und mein König. Sehen Sie, von allen drei Gruppen hatten die Weisen aus dem Osten die schlechtesten Startbedingungen. Herodes erfuhr alles Wichtige von den Schriftgelehrten, die Schriftgelehrten erfuhren alles Wichtige aus der Bibel. Aber die Weisen erstmal da im fernen Irak, gut, die hatten diesen Stern. Und den konnten sie mit ihrer wissenschaftlichen Erfahrung und ihrem Hintergrundwissen einigermaßen richtig einordnen. Und dann hatten sie die paar Einzelinformationen aus dem Alten Testament, aber sie hatten längst nicht das ganze Alte Testament wie die Schriftgelehrten. Und vor allem, sie hatten den mit Abstand längsten Weg. Und trotzdem kamen sie als Einzige bei Jesus an. Ja, viele, die so nah dran sind und bei denen es so nahe liegen würde, dass sie doch glauben und Jesus nachfolgen, bleiben in einer erstaunlichen Distanz zu Jesus. Und andere, von denen man es nie erwartet hätte, wo man gesagt hätte, das ist der hoffnungsloseste Fall im Hinblick auf den Glauben, den man sich denken kann. Der ist so weit weg, das ist für den so fern, das lohnt sich überhaupt nicht, dem eine christliche Schrift zu geben, das bringt sowieso nichts. Bei denen passiert es oft, dass die gerade durchkommen, dass die gepackt werden wie die Weisen und nicht eher ruhen, bis sie sich vor Jesus beugen. Sie fingen an mit dem, was sie hatten, mit ein paar Bruchstücken aus der Bibel und einem Stern, aber sie gingen los. Der Weg war ihnen nicht zu weit, nicht zu gefährlich. Ihr brennendes Herz trieb sie voran. Das hatte Gott ihnen geschenkt, dieses brennende Herz. Und Gott hat ihr Herz gesehen. Und so ist es bis heute, wenn ein Mensch nach Gott sucht, wenn ein Mensch den wirklichen, lebendigen Gott sucht und sagt, Herr, ich bin bereit, dich anzubeten, wenn du dich finden lässt. Er wird den Weg zu Jesus finden. Er wird in Bethlehem ankommen. Gott liebt Menschen mit suchenden Herzen. Und bringt sie sicher zum Ziel. Das hat er fest versprochen. An diesen Männern, die wir heute ein wenig kennenlernen durften, hat Gott deutlich gemacht, wie es bis heute ist, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben geführt wird. Gott holt ihn ab in Babylon. Gott holt ihn ab in seiner normalen, alltäglichen Welt. Gott spricht ihn an. Gott lässt ihn durch irgendeinen Stern in Anführungsstrichen ins Nachdenken kommen, ins Stolpern geraten. Und dann macht Gott es so, dass er diese Menschen weiterführt nach Jerusalem, dass sie der Bibel begegnen, dass sie hier das entzündbare Wissen der Bibel bekommen, dass sie biblische Lehre erhalten. Das heißt, das Verständnis der Zusammenhänge, wer bin ich eigentlich vor Gott und was hat Gott für mich getan, um mich zu retten und mein Vater zu werden? Und wie kommt das jetzt zusammen, ich Verlorener mit dem heiligen Gott durch seinen Sohn Jesus Christus? Das geschieht in Jerusalem. Und dann schenkt Gott es in seiner Gnade, dass der Mensch weitergeführt wird nach Bethlehem. Dass er erkennt und begreift und ihm zustimmt, ich brauche den Herrn Jesus persönlich und sich dann vor ihm beugt. Und damit gibt Gott uns übrigens auch ein Vorbild für unsere missionarische Aufgabe. Wir müssen raus nach Babylon. Und Babylon ist oft unser alltägliches Umfeld, wo wir am Arbeitsplatz sitzen oder mit unseren Freunden, mit unserer Nachbarschaft, mit unseren Kollegen, mit unseren Mitschülern, mit den Kommilitonen, mit wem auch immer zu tun haben und dort Hinweise auf die Wahrheit und Liebe Gottes geben können. Und dann kommt es darauf an, dass wir die Menschen aus Babylon wirklich nach Jerusalem holen. Dass wir sie nicht bei irgendwelchen vagen religiösen Vermutungen stehen lassen, sondern dass wir sagen, so, es gibt eine verbindliche Quelle der Wahrheit. Und die hat Gott uns in seinem Wort in der Heiligen Schrift gegeben. Und dass wir die Basissätze des Evangeliums den Menschen darlegen. Und das reicht aber immer noch nicht. Dann kommt alles darauf an, dass wir mit dem, was wir sie gelehrt haben in der Heiligen Schrift, dass wir deutlich machen, die biblische Lehre hat die Tendenz, Menschen zu Jesus zu führen. Und dass es darauf ankommt, auf diese persönliche Begegnung mit dem Sohn Gottes. Das ist nichts mystisch Geheimnisvolles, sondern dass ich mich beuge vor ihm, dass ich ihn anrufe im Gebet und all das ernst nehme, was er mir in seinem Wort sagen lässt. So kommen Menschen zum lebendigen Glauben. Und das ist das Vorbild auch für unsere evangelistische Verantwortung im kommenden Jahr. Dass wir nicht in Jerusalem bleiben, dass wir wirklich rausgehen nach Babylon, nicht um uns Babylon anzupassen, nicht um dann plötzlich selber in babylonischen Kategorien zu denken, sondern um Menschen zu gewinnen, einzuladen für den lebendigen Gott. Und so sollen und wollen wir vorangehen, auch im neuen Jahr. Und dann am Schluss auch für unsere Bewährung als Christen, auch für unsere persönliche Nachfolge, könnte dieser Dreischritt ein gutes Modell sein, wenn ich das mal so etwas frei sagen darf. Wir leben in Babylon, wir leben in der Welt, wir leben in unserem Alltag. Aber auch da ist Gott bei uns. Und mitten in unserem Alltag gibt uns Gott immer wieder Zeichen seiner Nähe, Hinweise auf seine Nähe. Und dann kommt es darauf an, dass wir alles, was uns begegnet in unserem normalen Leben, dass wir das alles vor Gottes Wort bringen, dass wir das alles nach Jerusalem bringen, dass wir alle Fragen, die uns bewegen und betreffen, wirklich in das Licht des Wortes Gottes stellen und fragen, Herr, was ist wahr und was ist falsch? Was sollen wir tun und was sollen wir lassen? Und wie sind bestimmte Thesen und Themen zu bewerten? Herr, lass es uns klar werden durch dein Wort. Da wird es dann ganz konkret und präzise. Und schließlich drittens führt Gottes Wort uns dann immer wieder nach Bethlehem, immer wieder zu Jesus, dass wir mit all diesen Dingen, die wir durchdacht, die wir geklärt haben, dass wir die zu Jesus mitnehmen und sagen, Herr, du kennst mich, du kennst die Herausforderung, du weißt die Fragen, in denen ich entscheiden muss. Und ich bitte dich, sei du bei mir. Bring du mich dadurch, halte du mich fest. Und das ist Gottes Ziel, dass wir mit allem, was uns im kommenden Jahr bewegt, immer wieder in Bethlehem landen. Dass wir es alles zu Jesus bringen, dass wir uns mit allem vor ihm beugen und dass wir dort unseren Halt, unsere Ausrichtung und den größten Trost und die größte Geborgenheit finden, die man sich denken kann. Und das ist das ganze große Ziel, was wir auch mit unserer Gemeinde verfolgen wollen, dass wir Menschen helfen wollen, Jesus zu finden und Christus besser kennenzulernen. Wir wollen auch hier miteinander freundlich und liebevoll umgehen. Man soll sich auch in der Gemeinschaft der Gemeinde wohl und geborgen fühlen. Und wir wollen es auch gut und schön füreinander machen. Das wollen wir alles tun. Aber das soll alles diesem größeren Ziel dienen, dass Menschen den Weg zu Jesus finden und dass Menschen immer wieder begreifen, er ist der, den wir brauchen und der uns mehr gibt als jeder andere. Das ist das große Ziel dieses ganzen Weihnachtsfestes, dass es uns näher zu Jesus bringt. Und das möchte ich Ihnen so sehr wünschen, dass Gott das in Ihrem Leben wirkt, dass dieses Weihnachten mit all dem, was Sie im Wort Gottes studiert haben, mit all dem, was wir versucht haben, neu kennenzulernen und zu ergründen, dass uns das näher zu Jesus bringt und dass wir auch im Jahr, das jetzt vor uns liegt, in der Verbindung zu ihm wachsen, dass wir im Vertrauen zu Jesus wachsen. Und dass wir auch wachsen in der Bereitschaft, ihm mit Haut und Haaren zu dienen und ihn in allem anzubeten. Und darum wollen wir das jetzt singen. O lasset uns anbeten den König. Amen.